Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, wir sind ja mittlerweile in der Frühlingswoche Nummer, ich weiß gar nicht, zwei oder drei, Christian, angekommen, wo die Rapsfelder auf jeden Fall richtig gelb leuchten und man es kaum erwarten kann, bald so richtig in den Sommer zu starten. Wir hoffen, Ihnen geht's gut und wir freuen uns jetzt auf eine neue Ausgabe mit unserem Chefredakteur Christian Schmicke.
Und mit Sabrina Gander, der Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions. Übrigens, das mit dem Frühling hat hier gerade so ein bisschen Pause. Heute und gestern, es ist ziemlich kühl geworden und es ist auch nicht wirklich sonnig. Aber wir hoffen ja, dass sich das in den nächsten Tagen wieder ändert.
Absolut, aber dafür blüht es überall, ob das Flieder oder Obstbäume sind. Und jetzt pass auf, jetzt absolute Bridge zu dir rüber. Es blüht so wie die Kreativität unseres Chefredakteurs bei der Auswahl unserer Gäste, ne?
Oh wow, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört.
Ja, jetzt musst du aber auch kontern mit einem richtig großartigen Gast.
Ja, ich habe einen richtig großartigen Gast, na klar. Wir befassen uns natürlich weiter mit den Dingen, die die Welt und den Dingen, die die Welt der Touristik bewegen. Die sind im Moment nicht immer sehr erfreulich. Aber ich habe einen ganz erfreulichen Gast und das ist Dennis Ugur, seines Zeichens Chef von Bentour. Und Bentour ist ja tatsächlich auch von den Ereignissen rund um den Iran-Krieg und Folgen, die das möglicherweise auf sein wichtigstes Ziel, nämlich die Türkei, hat, unmittelbar betroffen. Und ich habe mich mit Dennis darüber unterhalten, wie er denn eigentlich die vergangenen Wochen so als Unternehmer, aber auch als Mensch empfunden hat, mit welchen Mitteln und Maßnahmen Bentour die aktuellen Herausforderungen angeht. Und wir haben uns nicht zuletzt darüber unterhalten, wie das denn alles so weitergehen könnte und soll.
Dann schauen wir also in gestern, heute und morgen mit Dennis Ugo. Jetzt freuen wir uns sehr. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Dennis.
Hallo Christian.
Der Iran-Krieg und seine Folgen, Nebenfolgen und Begleiterscheinungen wirbeln ja gerade die Welt kräftig durcheinander und sie wirbeln auch die Touristik einigermaßen durcheinander. Und jetzt lass mich doch mal ganz kurz dein Innenleben ein bisschen erforschen. Wie hast du denn die vergangenen Wochen als Unternehmer, aber auch als Mensch, der, wie ich weiß, ja über politische Dinge auch nachdenkt, erlebt?
Ja, du hast es gut beschrieben. Also die Welt ist im Grunde genommen wieder mal in einer neuen Situation. Und als Unternehmer bedeutet es sicherlich, sich dieser neuen Situation zu stellen. Darüber hinaus ist es aber auch so, wir sind alles Menschen. Wir machen uns natürlich auch weitergehende Gedanken. Ich beginne mal mit dem Leichteren, mit dem Unternehmertum. Im Unternehmertum ist Flexibilität ein Baustein, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, das würde jeder unterschreiben, der in der Selbstständigkeit, nenne ich es jetzt mal, aber der oder auch in mittelständischen Unternehmen seit vielen Jahren aktiv ist, der weiß, dass wir damit umgehen müssen, was auch immer die Situation ist. Und insofern ist es an der Stelle etwas einfacher, weil wir ja auch im Tourismus im Speziellen wirklich geschult sind. Ja. Also wenn wir alleine meine letzten 20 Jahre...
Leidgeplagt, könnte man auch sagen. Ne?
Ja, könnte man, wenn man, und da wäre man schon mit der leichten Einstellung dazu, dass man sich darüber beschweren würde. Und genau das ist, glaube ich, komplett verschwendete Energie. Ich versuche wirklich immer dran zu arbeiten, dass ich sage, das ist nichts Negatives, sondern das ist einfach eine Herausforderung. Und da meine ich das auch wirklich so. Und ich versuche mir klar zu werden, was man machen muss, um diesen Herausforderungen dann wirklich aus dem Weg zu gehen oder sie bestmöglich zu meistern. So kann man es auch bezeichnen. Und und das ist dann doch, also über die Jahre gelernt. Ja, es ist einfach so, wenn Beispielsweise touristische Gebiete. Und das haben wir ja momentan. Das heißt, östliche Bereich vom Mittelmeer ist schwieriger zu verkaufen. Und je westlicher es wird, das ist einfacher. Dann muss man natürlich auch anfangen, Kontingente etwas anders einzukaufen. Dann muss man versuchen, dem Markt gerecht zu werden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber auch, und das sehe ich auch als langjährigen Partner zum Beispiel des Türkei-Tourismus, sehe ich auch meine Aufgabe darin, zu informieren darüber, was in den Destinationen wirklich los ist und auch aufzuklären. Ja, weil es ist einfach immer nur umzuswitchen, aber manchmal ist auch Loyalität gefragt. Und dieses Spannungsfeld zu bedienen, das ist einer der Herausforderungen, die man natürlich dann bewältigen muss, wenn der Markt durch Ereignisse, die global ausgelöst sind, eben ja anders nachfragt, als wir es gewohnt sind. Ja. Und da muss ich sagen, das Schöne daran ist aber auch, da ist man nicht allein. Ja. Also wir in unserer Branche sind ja in einem sehr guten Austausch untereinander zwischen den Reiseveranstaltern, den Reisebüros, auch den Leistungsträgern. Mhm. Die SunExpress besuchte mich vor 1-2 Wochen in Zürich und wir sind da in einem intensiven Austausch und versuchen gemeinsam tatsächlich so gut wie es geht, die Dinge zum Besseren zu bewegen. Und trotzdem müssen wir akzeptieren, dass wir nicht alles verändern können. Ja, der Markt ist nun mal manchmal eben kritisch gegenüber Destinationen und dann muss man das auch akzeptieren. Auch hier gibt es wieder was Positives zu erwähnen. In Krisenzeiten ist es schon so, dass manchmal, und das erleben wir jetzt, ich gehe jetzt mal ein bisschen spezieller drauf ein, auf die Türkei-Reisen.
Genau, das wollte ich gerade anregen. Bentor ist ja schon lange kein reiner Türkei-Veranstalter mehr, aber die Türkei ist natürlich für euch ein Kernziel auf jeden Fall. Und nun gab es ja um das Reiseland Türkei schon im vergangenen Jahr immer mal wieder die eine oder andere Debatte. Die Preise waren kräftig angestiegen, teils durch die hohe Inflation im Land bedingt und weitere Faktoren. Da müssen wir jetzt nicht in jedem Detail drauf eingehen. Und natürlich kommt mit dem Iran-Krieg noch eine neue Unsicherheit hinzu. Wie ist denn dein Eindruck? Reagiert die Branche im Land, reagieren auch die Hoteliers im Land so, wie du es erwartet hättest?
Ja, tatsächlich das schon. Genau, der Ausgangspunkt ist folgender. Die Löhne sind gestiegen in der Türkei im Dienstleistungssektor und natürlich auch im Tourismus. Das hat dazu geführt, dass insgesamt das Preisniveau sich verändert hat. Das ist teurer geworden. So, das ist mal die eine Beschreibung der Situation. Und dann haben wir aber, und das ist, um was Positives auch dagegen zu halten, nach wie vor eine tolle Produktqualität. Also wir haben wirklich auf der Leistungsseite, sowohl was die Gastfreundschaft betrifft und die Ausbildung und die Freundlichkeit unseres Personals in der Türkei, haben wir wirklich Assets. Auch die Hardware ist nach wie vor überdurchschnittlich. Aber der Preis hat sich bewegt und er hat sich in eine Richtung bewegt, die für den, und jetzt muss man das auch verstehen, wir reden, wenn wir über Türkei-Reisen reden, reden wir über jede dritte Pauschalreise, das heißt über einen sehr großen Kuchen. Und der ist auch sehr relevant für die gesamte Industrie, also für den gesamten Reisebürovertrieb. Und hier ist das nun mal jetzt so. Da? Mit gestiegenen Löhnen kann man nicht mehr die gleiche Kalkulation auflegen. Das ist so das eine. Das andere ist, der Markt wird immer seine Entscheidungen treffen und er wird nicht Rücksicht nehmen auf Kostenstrukturen. Das ist ihm im Grunde genommen egal. Er bewertet immer nur Preis und Leistung. So, das ist die unsichtbare Hand, die auch von Adam Smith beschrieben wird. Also jeder trifft seine eigene Entscheidung und die richtet er aus nach der Leistung und dem Preis. Und wenn der Preis steigt, dann gibt es Leute, die aussteigen. Das heißt, die können sich's nicht mehr leisten. Und das ist dann erstmal Realität. So, das muss ich beschreiben, wenn wir über diese Saison reden. Dann gibt es noch einen Fakt. Also es gibt diejenigen, die früh buchen wollen und auch von dem Frühbucher profitieren und die auch ihre Planungssicherheit brauchen, weil die einfach von, ich sag mal, als Nachfrage, ihr Leben ist so, dass sie das gerne haben, dass sie früh alles organisiert haben. Und die haben ja auch dieses Jahr übrigens gut gebucht gehabt und wir haben jetzt im April sehr gute Abreisen gehabt. Also interessanterweise haben wir jetzt erstmal gut gestartet. Das war ein guter Monat, weil Stornierungen waren nicht möglich. Es gab die Reisewarnung nicht, es gab Reisehinweise. Meiner Meinung nach auch berechtigt, weil die Türkei ist nicht in der Nähe sogar von dem Iran-Konflikt. Das sind 2000 Kilometer und es ist ein souveränes Land, sehr gutes, also ich sag mal, Thema Sicherheit, das Militär ist stark, NATO-Partner und auch diplomatisch neutral. Also das heißt, es gibt kein Problem mit Iran. Und auch mit den Amerikanern ist man im guten Austausch. Ich erwarte da auch nichts anderes im Verlauf übrigens. So, jetzt komme ich zurück und habe ja das eine beschrieben mit den Frühbuchenden. Und dann gibt es die anderen, die Abwartenden. So, und die Abwartenden ist für mich auch völlig logisch, dass die in einer Situation wie heute warten darauf, dass es vielleicht noch bessere Preise gibt. Ja, das ist logisch und haben sie auch gelernt. Gerade wenn das Angebot stark ist, also wir haben 400 Hotels Minimum in der Region Antalya, dann ist es so, dass da natürlich Abwarten auch eine Strategie aus Sicht des Nachfragers ist, weil, und jetzt komme ich zum nächsten positiven Punkt, wir haben einen gesunden Wettbewerb in der türkischen Hotellerie. Weil wir so viele Teilnehmer haben, ist es natürlich so, dass der eine oder andere sagt, Mensch, ich will mein Hotel voll kriegen und wenn der Preis jetzt noch nicht passt, dann werde ich ihn etwas so anpassen, dass irgendwann das Hotel voll wird. Und dieser gesunde Wettbewerb, das ist, worauf ich vertraue, dass wir am Ende dieses Jahres auch wieder ein versöhnliches Jahr bekommen. Auch wenn wir jetzt in den letzten 3-4 Wochen natürlich diese Buchungszurückhaltung erlebt haben, bin ich, was das Fazit, das Endfazit dann betrifft, tatsächlich ich sage realistisch optimistisch, aber ja, das kann man natürlich, das ist immer subjektiv, das Ganze.
Ihr habt ja als Veranstalter in dieser Hinsicht auch schon einige Maßnahmen getroffen, ne? Flex-Tarife verlängert, die inkludiert sind und die Quick-Transfers, die eben für einen schnellen Transfer vom Flughafen zum Hotel sorgen, funktionieren. Diese Instrumente in diesem Jahr deiner Erfahrung nach?
Ja, die funktionieren sogar sehr gut. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir ein bisschen überdurchschnittlich noch performen, weil wir müssen, also das war damals, vielleicht ist es auch so ein bisschen Schicksal, in der Corona-Zeit haben wir uns verabschiedet von allem, was dynamisch ist, im Sinne von, wo keine Flexibilität mehr drin steckt in den Produkten. Das heißt, seitdem haben wir unsere gesamte Einkaufsstruktur hotelmäßig und flugmäßig so aufgebaut, dass wir Flex-Tarife überhaupt erst anbieten können. Weil das ist die Grundlage dafür. Da haben wir verzichtet natürlich auf einen gewissen Teil von dynamischen Preisen. Aber uns war das wichtig, dass wir voll Service liefern können und voll flexibel auch anbieten können. Und das kommt uns jetzt zugute, weil wir können tatsächlich für alle Destinationen rausgehen und wir bieten den Flex Lite momentan an. Der ist sogar inkludiert für einen Aktionszeitraum. Das war bis Ende April. Das haben wir jetzt erstmal bis Ende Mai verlängert. Da kann man quasi jederzeit auch umbuchen. Das sollte schon mal Sicherheit geben. Und das zweite ist der normale Flex-Tarif, der übrigens trotz dessen, dass der Flex für alle Buchungen inkludiert ist, nach wie vor auch stark gebucht wird. Das heißt, die Leute wollen sogar oder buchen sich sogar teilweise den doppelten Flex. Und und dieser ist, wenn man in ein Verkaufsgespräch heute reingeht in ein Reisebüro, dann wird man immer wieder zu der Situation stoßen, dass der Kunde dann sagt, ja, aber was mache ich denn, wenn X oder Y passiert? Genau. Und da muss man wirklich auch, das finde ich, ist es notwendig, gerade zu dem Vertrieb, dem Verkauf, dann dieses Produkt auch in die Hände zu geben, weil mit diesem Produkt hat man eine vernünftige Antwort. Man kann sagen, dann können Sie im schlimmsten Fall riskieren Sie eben 29 Euro pro Vollzahler oder beziehungsweise beim Flexlight, dann können Sie im schlimmsten Fall auch umbuchen. Und das gibt eine gewisse Sicherheit und Stärke und Selbstbewusstsein für die Verkaufsgespräche. Und das, glaube ich, findet jeden Tag da draußen statt. Und dass Urlaub gebucht werden sollte, auch in diesen Zeiten oder auch gebucht wird, Ich glaube, das ist auch gar nicht so unlogisch. Wenn man gestresst ist oder wir alle als Menschen sind gestresst durch diese Unsicherheitssituation der Welt, erst recht braucht man dann Urlaub. Erst recht braucht man Ferien, um auch mal wieder ja, ein bisschen runterzukommen und alles ein bisschen durch eine bessere Brille auch zu sehen. Das heißt, die Berechtigung für Reisen auch in Krisenzeiten ist mehr als gegeben und es wird auch so praktiziert. Also da bin ich auch an dem Punkt letztlich optimistisch, weil uns wird auch immer gesagt, ja, was macht ihr denn, wenn X und Y passiert? Da sage ich, ja, ich glaube, Corona hat gezeigt, dass was die Menschen gar nicht wollen, ist Krise und zu Hause bleiben. Das ist noch schlimmer. Und von dem her sind die Krisen relativiert, so würde ich es mal bezeichnen.
Vielleicht noch ein kurzer Exkurs zu den Flex-Tarifen. Die wurden ja zumindest vor Ausbruch des aktuellen Krieges in der deutschen Branche relativ intensiv diskutiert. Ne? Die einen haben gesagt, ja, das ist ein Instrument, um den Verbrauchern Sicherheit zu geben und sie zum Buchen zu bewegen. Und andere haben gesagt, ach Gott, nee, dann sitzen die ganze Zeit da und warten darauf, dass irgendeine Reise billiger wird. Und wenn sich das dann lohnt, dann wird erstmal storniert und dann wird neu gebucht und wir haben die Arbeit und das ist ärgerlich. Wie blickst du darauf?
Also total berechtigt erstmal die Diskussion, aber da muss man wirklich auf die Quoten schauen und wir sehen sie ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Reise dann storniert wird, storniert wird, kann man dann in dem Fall sagen, ist nicht sehr hoch. Die ist im Bereich von 0-5%. Es ist in diesem Bereich liegen die Werte. Und ja, das kommt auf einen zu und manchmal ist es dann für das Entgelt, wir teilen uns ja dann das Entgelt mit dem Reisebüro, ist auch für uns nicht der Best Case, aber es ist halt dann so. Ist das erstmal, wenn man es nur so betrachtet, würde man sagen, ja, das lohnt sich ja nicht. Aber so darf man das nicht alleine anschauen. Man muss es so sehen, dass viele dieser Reisen dann auch stehen bleiben und dass sie erst gar nicht zustande gekommen wären, wenn es nicht angeboten werden würde. Mhm. Und da muss man auch sehen, und wenn wir das Produkt hier nicht in unserer klassischen schönen Branche anbieten, dann wird es halt online, entweder vom Hotel direkt oder sonstigen internationalen Online-Portal angeboten. Und der Kunde sagt dann, ja, das kriege ich ja nicht bei dem klassischen Vertrieb. Und das kann es ja gar nicht sein. Das heißt, wir werden ja wohl das anbieten, was auch der Markt möchte. Oder wir bieten es nicht an und müssen uns dann von diesen Marktteilnehmern verabschieden. Aber da bin ich immer Kämpfer für, lasst uns, also gegen den Markt hat noch keiner das Spiel gewonnen. Das ist immer so, dass man sich da ausrichten muss. Und der Bedarf ist jedenfalls da, der wird auch bleiben. Es war da auch damals so ein bisschen die Theorie, ja, das ist nur eine Eintagsfliege oder eine kurze Zeit, wo das relevant ist. Ja, es wird Phasen geben, wo es weniger relevant ist, aber momentan wiederum ist es sehr relevant und ich bin froh, dass es ihn gibt und ich glaube, es tut am Ende doch allen gut.
Dann lass uns doch noch einen Blick auf eure Unternehmensentwicklung werfen. Ihr hattet ja angekündigt, dass Ziele wie Griechenland, Spanien und Ägypten bei euch insgesamt an Bedeutung gewinnen. Wie weit seid ihr da?
Also wir sprechen darüber, dass wir mittlerweile 50% Reisen in die Türkei anbieten und 50% Reisen, mache ich mal eine Auflistung, also Balearen, Kanaren, Spanien kann man auch sagen, dann kommt Griechenland, dann kommt sofort Ägypten gleich auf. Portugal ist sehr im Kommen und Tunesien sind wir auch sehr happy mit den Entwicklungen. Also der ganze Mittelmeerraum findet statt. Klar sind wir überdurchschnittlich in der Türkei, weil ich habe ja gesagt, normalerweise jede dritte Reise geht in die Türkei. Das ist bei uns aber jede zweite. Da sind wir schon nach wie vor Türkei-Spezialist. Aber es war richtig und es war gut, dass wir da in die Richtung gegangen sind, um halt auch als Türkei-Spezialist noch breiter aufgestellt zu sein und eben nicht mehr so anfällig für Einzelkrisen von Destinationen.
In den meisten der Ziele, die du gerade genannt hast, sind ja schon so gut wie alle anderen größeren Player vertreten. Wie schwer oder leicht ist da der Zugang, wenn sich eigentlich alle darum balgen?
Interessant. Ich glaube, wir haben unsere Community geschaffen, die wissen, bei uns gibt es gute Provisionen. Es gibt ein Verkaufsteam, das wirklich schnell erreichbar ist, also keine langen Wartezeiten. Es gibt dahinter eine Firma und eine Philosophie, die ja von einigen geteilt wird, die sagen, das ist ein anfassbares Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen. Und das wird gefördert, obwohl es natürlich die gleichen Produkte auch woanders gibt. Und ich glaube auch, dass wir immer auf Augenhöhe agieren. Und auch das ist eine Sache, die von einigen im Vertrieb erkannt wurde. Und deswegen buchen die halt das gleiche Produkt bei uns und nicht immer auch bei anderen. Ja, also so würde ich das mal erklären wollen. Weil natürlich, wir haben nicht viel exklusiv da momentan drin. Mhm. Und trotzdem ist es für viele ein Thema, auch bei uns zu buchen. Und da bin ich sehr dankbar dafür, weil ich glaube, wir sind eine weitere Farbe und es ist gut für die Industrie, wenn es auch auf der Veranstalterseite Wettbewerb gibt. Wenn es nur einen Veranstalter geben würde, es wäre nicht gut. Da kommen dann andere Entscheidungen raus. Das kann sich jeder vorstellen. Und wir sind eine Farbe, die auch beeinflusst. Ich glaube, man schaut schon, was Bento so macht. Und in dem Sinne fördern wir Wettbewerb im guten Sinne. Da geht es jetzt weniger um Preiskampf bei uns, sondern ich versuche immer einen Leistungskampf zu entfachen. Das heißt, wenn jemand ein besseres Produkt anbietet als ich, dann bin ich immer, sage ich immer, hey, toll, Respekt. Wenn jemand nur über die Preise geht, dann kann ich dafür nicht sehr viel Freude aufbringen. So sehe ich den Wettbewerb.
Ihr habt ja vor einiger Zeit auch die Schiene à la carte lanciert. Dahinter verbergen sich dann individuellere Bausteine und ich glaube auf der technischen Seite Nezasa, ne? Das ist ja auch
richtig, ja,
ein
genau.
Dienstleister, genau. Der bei euch aus der Schweiz kommt. Wer hat es erfunden?
Jawohl.
Ja. Genau. Wie gut kommt ihr in diesem Bereich der individuelleren Pauschalreisen voran? Erreicht ihr damit neue Kunden und Zielgruppen oder ist das eh euer Klientel, die sagen, wir wollen mal ein bisschen was anderes?
Nee, das Schöne ist mit dieser Produktlinie, dass wir dazulernen. Das heißt, in diesem Bento à la carte ist natürlich, das ist nicht die klassische Produktionsstraße, sondern das ist die, wo wir auch viele Inputs bekommen von unseren Vertriebspartnern. Hey, könnt ihr noch diese zum Beispiel Bustransfer in der Türkei, also da rede ich jetzt von diesen Großbussen, die auch einen guten Standard haben, so ob wir nicht die auch integrieren können, ob wir nicht auch wie maßgeschneiderte Reisen quasi Elemente reinnehmen können und das können wir an der Stelle. Und da können wir liefern, was wir sonst eben beispielsweise im klassischen Vertriebs-CRS-System eben nicht ausliefern können. Mhm. Und deswegen kriegen wir da immer mehr Zuspruch und Fans und vor allem haben wir eine Antwort auf Menschen, die von uns noch tieferes Türkei-Spezialistentum erwarten. Und in der Richtung wird auch noch mehr folgen. Also da bauen wir natürlich aus unsere Produkte und können alles Mögliche anbieten dort auch. Es ist einfach eine zweite Schiene. Wir wollten aber bewusst keine zweite Firma gründen. Wir wollten bewusst die klassischen Provisionssysteme, also keine anderen Provisionen. Es ist die gleiche Art und Weise, wie man mit Bento zusammenarbeitet, weil wir wissen, wir dürfen es den Menschen nicht schwer machen. Ja? Wir müssen es ihnen so einfach wie möglich machen. Und das Produkt an sich ist ja schon mal etwas komplexer. Man muss gewisse Dinge zusammenstellen und so. Und da haben wir gesagt, dann lassen wir aber wenigstens diesen Part, wo es um die traditionelle Zusammenarbeit auf der zum Beispiel kommerzielle Art und Weise handelt, da machen wir dann nichts Neues draus. Und das wird geschätzt. Das gibt immer mehr buchende Reisebüros, die sagen, ja, ab und zu eine Bento à la carte Reise. Und dann sind die da auch richtig mit Umsatz. Ne? Da haben wir alles schon gesehen. Also bis 30.000 Euro ist da drin plötzlich. Ja. Und entwickelt sich gut. Aber natürlich, wir reden da über einen Bruchteil von dem, was das klassische Sun & Beach Geschäft macht. Aber Ausbaupotenzial sehe ich stark. Und ich sehe auch mit Nezasa einen Sparringspartner, der sich eben mit AI-Technologie auch auseinandersetzt. Eins will ich mal nennen, quasi wenn in Social Media ein TikTok-Video kommt, wo ein gewisser Routenbeschrieb drin ist, dann ist das jetzt möglich, dass daraus quasi dann das konkrete, die konkreten Leistungen in der Maske dann auftauchen, so dass man dann quasi sagen kann, hey, habe ich gesehen und kann ich jetzt anbieten für meine Kunden. Oder man kann es sogar produzieren, das TikTok, und hat dann quasi das Werbeelement und gleichzeitig dann ja auch für diese Reise, die angepriesen ist, auch etwas, wo man es dann buchen kann. Weil wir haben momentan so ein bisschen, Internet liebt ja Reisen und Content. Mhm. Das ist auch bei den jungen Menschen. Aber dann, wenn es darum geht, ja, wie kann man es buchen, dann heißt ja, das kannst du dir dann alles zusammen, einzeln zusammenstückeln. Und das ist ja genau nicht die Dienstleistung, die wir eben doch erbringen als Paketanbieter mit dem Sicherungsschutz und mit allem. Und in der Richtung, glaube ich, ist eine SASE auch ein guter Sparringspartner, um für die Branche weiterzuentwickeln. Weil wir müssen das Thema AI auch ernst nehmen und natürlich Social Media Content im Internet.
Ja. Aus der historischen Erfahrung kennt man ja den Effekt, dass in Situationen, in denen sich Spannungen, Konflikte, Kriege, Pandemien und Ähnliches dann mal gelegt haben, das Reiseverhalten nachher eigentlich nicht so sehr von dem, das es vorher gab, unterscheidet und dass die Menschen sehr schnell wieder zu ihren alten Mustern zurückkehren. Wird das auch in diesem Fall so sein?
Ja, das ist quasi die Theorie, die ich habe dazu. Ich glaube, dass Reisen oder das Buchungsverhalten bei Reisen sehr wellenartig auch in Krisenzeiten unterwegs ist. Da kommt dann diese Welle dessen, dass man sagt, oh, Zurückhaltung und weiß man ja nicht. Und irgendwann kippt es über. Das hat dann auch manchmal mit anderen Faktoren zu tun. Nehmen wir mal, Deutschland ist ein Land, das immer sehr positiv drauf ist, wenn es um Fußball geht. Und wenn wir zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft gute Spiele haben, dann entsteht insgesamt eine ganz tolle Stimmung. Und diese Euphorie führt dann manchmal auch dann dazu, dass dann gesagt wird, ach komm und lass uns mal reisen und wieder leben und ein gutes Leben leben. Und dann kommen plötzlich auf einmal so viele Buchungen, dass wir kaum noch hinterherkommen, die zu verarbeiten. Das ist halt auch so eine Geschichte der Reiseindustrie, dass wir Zeiten haben, in denen wir wenig zu tun haben, und dann kommen Zeiten, da haben wir zu viel zu tun. Aber auch das, darüber können wir uns nicht beschweren. Wir müssen gucken, wie wir auch mit dieser Thematik bestmöglichst umgehen. Hauptsache, die Buchungen kommen, sage ich dann auch.
Lieber Dennis, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ich danke dir und freue mich auf die Zukunft.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.